herzlich willkommen zu der heutigen Podcast-Folge. Ich habe mich selber mega lang auf das heutige Gespräch gefreut. Nämlich ist mein heutiger Interviewpartner vor ziemlich genau einem Jahr schon mal zu Gast gewesen. Damals hat der Titel von der Folge geheissen «Mit 30 zur Holding und ab in die Rente». Und das hat er eigentlich auch fast gemacht, wie ich jetzt im Vorgespräch schnell herausgefunden habe. Aber er muss gleich etwas schaffen. Nämlich in der Zwischenzeit wirklich operativ aus seiner Firma raus, hat aber in der Zwischenzeit mit der Prime Estate Group eine neue Firmengruppe gegründet, wo er sowohl Gründer wie auch noch CEO ist. Und bei der Hampel Gruppe ist er in Anführungszeichen nur noch Verwaltungsratspräsident, eben nicht mehr operativ tätig. Und darum weiss jetzt wahrscheinlich jeder, es geht um den Ramon Hampel.
Hallo und herzlich willkommen zum «Mach dein Ding» Podcast. Erfahre von anderen Menschen, die bereits ihr eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lass dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um dein eigenes Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spass bei dieser Folge vom «Mach dein Ding» Podcast.
Diese Podcast-Folge wird gesponsert von Fasun. Fasun ist dein Portal, wenn es um Firmengründungen geht. Fasun ist überzeugt, dass jeder und jede seine Ideen verwirklichen kann. Sie bieten dir kostenlose Beratungen und stehen dir als Partner zur Seite. Ihr Team hat schon tausende Gründerinnen und Gründer in die Selbstständigkeit begleitet und kennt den besten und schnellsten Weg zum eigenen Unternehmen. Möchtest auch du deine Idee erleben, dann geh auf www.fasoon.ch.
Hoi Ramon, schön bist du da, wie geht's?
Hoi Nico, danke erneut für die Einladung. Ja, alles gut bei mir soweit, ich hoffe bei dir auch.
Danke, ich bin happy, danke, dass du erneut zugesagt hast und nochmal über deinen Weg jetzt im letzten Jahr mit mir redest. Es ist nämlich eben vieles gegangen, vor ziemlich genau einem Jahr, wie schon gesagt, eigentlich so ein bisschen Holding gegründet. Bist aber damals noch Geschäftsführer gewesen oder noch operativ involviert bei der Hampel. Nachher hast du dich rausgezogen. Warum und wie ist das gegangen?
Ja, ich bin in der Hampel-Gruppe, bin ich lang Geschäftsführer gewesen, von einem von unseren Firmen, die wir in der Holding haben. Ich habe dann Ende letztes Jahr Geschäftsleitung nachgezogen. Also sprich, es hat einen neuen Geschäftsführer gegeben. Und ich habe mich dann eigentlich aus dem operativen Geschäft zurückgezogen. Aus dem Grund, weil ich eigentlich gemerkt habe, dass ich halt im operativen Teil weniger kann bewirken. Also klar, ich kann das ja machen, oder? Ich bin sehr gut im operativen Teil gewesen. Also ich habe meine Aufgabe dort eigentlich sehr gut erledigt, aber ich habe gemerkt, ich bin eigentlich mehr der, wo ja der Visionär, der, wo am Konstrukt schafft, statt im Konstrukt, genau. Und dementsprechend habe ich dann eigentlich Geschäftsführung abgegeben. Und bin dann ab Ende letztes Jahr nicht mehr aktiv tätig gewesen, sondern nur noch als Verwaltungsratspräsident in der Hampel-Gruppe. Genau.
Und sag mal kurz, was ist die Hampel-Gruppe genau? Es ist eine Holding, mehrere Firmen. Kannst du etwas sagen, wie viele Mitarbeiter macht ihr oder vielleicht was ihr für Umsatz macht? Nur, dass jetzt die Zuhörerinnen und Zuhörer auch noch ein bisschen einen Plan haben, von wem wir hier reden.
Ja, sehr gerne. Also die Hampel-Gruppe ist eine Handwerksgruppe. Wir haben Handwerker, Malen, Gipsen, Böden, Platten, Fassadeisolationen. Das Problem, das wir gelöst haben, ist eigentlich, dass du in der Schweiz sehr viel spezialisierte Handwerker hast in einer Gattung. Was halt den Nachteil hat, dass du extrem viele verschiedene Handwerker musst anrufen, wenn du irgendetwas machen willst. Und wir haben eigentlich so das alles aus einer Handkonzept, haben wir vorangetrieben, dass du bei uns eigentlich eine einzige Ansprechperson hast für alle Handwerksgattungen. Und das ist die Hampel-Gruppe, das heisst intern, du kannst uns natürlich auch anrufen, wenn du nur einen Handwerker brauchst. Also wenn Frau Meier ihre Stube streichen will, ist das überhaupt kein Problem. Aber wenn du irgendeinen Umbau machen willst mit 5, 6, 7, 8 verschiedenen Handwerksgattungen, dann können wir das auch komplett erledigen. Wir nennen uns nicht GU, weil wir ja die Arbeiten nicht verkaufen, sondern wir haben die Handwerker wirklich selber in der Gruppe. Und die arbeiten dann auch dementsprechend sehr, sehr gut zusammen. Unser Kunde hat viel weniger Aufwand beim Koordinieren, weil wir halt dann alles untereinander regeln. Genau.
Also insofern schaltet ihr den GU wie ein bisschen aus? Der braucht es eigentlich gar nicht, wenn man mit euch zusammen schafft.
Genau, also wir sind, ja, wir sind wie eine, wie soll man sagen, wir sind eigentlich, in dem Sinn sind wir dann ab und zu schon fast der GU eigentlich, aber wir nennen uns halt nicht so, wir sagen dem Handwerksgruppe. Mhm. Aber ja, es ist, könnte ein GU sein mit eigenen Handwerkern, sagen wir es so. Wir haben im Moment etwa um die 100 Mitarbeiter, 10 Lehrlinge, solche die Punkte, genau.
Gut. Und du hast dich nachher mit 30 ja schon, also eben, du bist in dem Fall heute jetzt erst 31, wenn ich richtig rechne, die Holding-Struktur entwickelt und in dem Fall selber nachher operativ daraus rausgegangen.
Ja, genau.
Wie fühlt sich das an? Die Firma heisst ja auch noch wie du, sie heisst Hampel-Gruppe. Hast du irgendwie Mühe gehabt, auch die Kompetenzen abzugeben, die Entscheidungsträger abzugeben oder Angst gehabt, dass es jetzt vielleicht nicht mehr so weiter wächst oder so weiter läuft, wie du hast wollen? Was sind so Gedanken in diesem Prozess?
Ich glaube, generell ist es für die meisten Gründer ist es ja meistens etwas vom Schwierigsten, eigentlich das, was sie am besten können, jemandem abgeben, oder? Das ist ja bei mir als Geschäftsführer dann auch so gewesen, weil du hast ja eigentlich alle Fäden in der Hand und du rührst es ja jemandem an und sagst einfach mal, ja, mach. Und er macht es ja bestimmt nicht wie du, weil er ist ja nicht du. Er hat eigene Lösungen und er wird es auf seine eigene Art und Weise machen. Und ich glaube, dort, ja, ich bin jetzt nicht der Typ zum Festheben. Eben, ich bin Visionär, ich erschaffe gern, ich ziehe los und ich erbaue gern die Konstrukt. Aber ich bin halt nicht der Typ Mensch, zum nachher in dem System innen arbeiten, sondern sobald das System halt funktioniert, braucht es mich wie nicht mehr als Visionär. Also ich habe dann eigentlich keine Aufgabe mehr, ich bin arbeitslos. Das heisst, sobald eine Firma funktioniert, bin ich eigentlich arbeitslos in der eigenen Firma. Und dann ja, ist es für mich Zeit, um ja, neue Territorien erobern. Oder? Das ist so meine Natur. Genau.
Und wie muss ich mir das vorstellen? Du bist ein Verwaltungsratspräsident, du hast in dem Fall deine Geschäftsleitung, Geschäftsführer in den verschiedenen Firmen und in dem Fall auch in der Holding, oder vielleicht machst du noch die Holding, aber die hat keinen operativen Zweck. Wie oft tauschst du dich mit denen aus? Was sind Vorgaben? Weißt, was sind Reportings, die jetzt du als Gründer überkommst? Wie nah bist du noch dran? Wie weit bist du effektiv weg? Was sind für Zielsetzungen? Gibt es einen Geschäftsführer über alles hinein, der nachher dann auch irgendwie würde entscheiden oder schauen? Erzähl ein bisschen
detaillierter. Hey, jeder Geschäftsführer ist am Schluss für sein eigenes Geschäft verantwortlich. Mhm. Er hat seine Aufgaben, seine Ziele. Dementsprechend, also dazu gehört natürlich auch deine Mitarbeiter beschäftigen, Löhne zahlen, Gewinne erwirtschaften, das könnte Löhne zahlt werden. Ich denke, da hat jeder Geschäftsführer einen sehr grossen Verantwortungsbereich, wo du halt als Geschäftsführer hast. Ich selber bin involviert immer so ein bisschen. Ich tausche mich halt, ist das gleich wie früher, oder? Früher hast du dich vielleicht mit 5 bis 10 Mitarbeitern austauscht. Jetzt tausche ich mich einfach mit 5 bis 10 Kadermitgliedern aus. Also eigentlich, es ist genau das gleiche Prinzip. Du gehst einfach wie, es ist auf einer anderen Ebene, oder? Mhm. Du tauschst dich mit dem Kader aus, das Kader tauscht sich irgendwie mit den Vorarbeitern aus, Vorarbeiter tauscht sich mit den Mitarbeitern aus, Mitarbeiter mit den Lehrlingen. Es ist einfach, es sind verschiedene Kommunikationswege. Aber das Prinzip bleibt eigentlich ähnlich. Klar, jetzt bin ich natürlich nicht mehr im Tagesgeschäft, das ist schon noch etwas anderes. Aber es ist, ich sage mal, vom engen Austausch her hast du immer nur maximal 5 bis 10 Leute, wo du kannst dich eng austauschen kannst. Ich würde sogar sagen, vielleicht 3 bis 5 Leute, wo du dich sehr eng kannst austauschen, aber dann bist du schon langsam an der Grenze. Und ja, dann bin ich natürlich einfach angewiesen, dass es dann so, wie soll ich sagen, das, klar, ich meine, ich rede am Geschäftsführer nicht drin, oder? Ich bin nicht der, der sagt, du musst es so oder so machen, sondern ich lande da sehr viel Freiheit, weil ich selber auch ein sehr freiheitsliebender Mensch bin. Dementsprechend muss der Geschäftsführer das nicht so machen, unbedingt, wie ich das will, sondern so, wie er denkt, dass es funktioniert. Und ich kann beratend zur Seite stehen, wenn es mich braucht. Also ich bin rum, ich bin da, ich bin jeden Tag im Kontakt mit der Hampel-Gruppe, bin natürlich auch immer wieder involviert in mein Projekt in der Hampel-Gruppe, aber ja, so im Großen und Ganzen bin ich halt wirklich nicht mehr einfach im Tagesgeschäft tätig.
Und was ist das Ziel oder die Vision weiterhin? Du hast gesagt, du bist Visionär, ich brauche es nicht, das System läuft, aber hast jetzt, ich habe im Kopf, dass du vor einem Jahr auch plus minus die 100 Mitarbeitenden gehabt hast. ist das so der Plan, zu sagen, hey, das System in dieser Größe, wenn wir weiterführen, es soll einen Gewinn erwirtschaften und vielleicht Dividenden ausschütten? Oder ist der Plan, das schon einmal weiter zu wachsen lassen oder ein bisschen wachsen und ein bisschen Dividenden ausschütten?
Hey, wichtig ist, dass es funktioniert. Wachstum war eigentlich gar nicht das Ziel gewesen. Wir sind einfach gewachsen, weil es der Markt von uns gebraucht hat. Und das ist auch das Ziel in Zukunft. Wir wollen nicht wachsen, zwangshaft. Aber wenn der Markt es von uns verlangt, ist es auch kein Problem, die Firma zu verdoppeln oder zu verzehnfachen. Es geht immer nur darum, was braucht der Markt von uns? Können wir Qualität halten? Können wir den Kunden gut bedienen? Und dementsprechend passen wir das Wachstum immer am Markt an und nie einfach wachsen aus Prinzip und nachher muss der Markt sich an uns anpassen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Wir versuchen einfach immer Mehrwert zu stiften. Wir versuchen gesund wachsen, stabil wachsen. Mit jedem Wachstumsprozess hängt auch ein enormer Prozess dahinter von Administration, von Anpassung von dem Prozess. Und das sind immer viele Sachen, wo wir nicht dürfen vernachlässigen dürfen. Vor allem jetzt eben von 0 auf 10 Mitarbeiter ist sicher ein Prozess. Von 10 auf 20 ist auch wieder etwas anderes. Von 20 auf 50 ist wieder, also weißt du, hast immer, jede Stufe hat so ihre Vor- und Nachteile. Und dementsprechend musst du dich auch wieder anpassen. Und wenn wir jetzt weiter wachsen, müssten wir uns auch dementsprechend wieder neu aufstellen. Und die Frage ist immer, ergibt das wirklich Sinn? Weil eben Wachstum auf Zwang ist nie das Ziel. Wir wollen einfach gute Arbeit liefern, mit guter Qualität, unsere Kunden gut bedienen. Und wenn dann nachher alle Kunden leiden, weil du quasi aus Zwang raus willst wachsen, dann hast du das Ziel auch nicht erreicht. Mhm.
Verstanden. Und für dich privat, wie verdienst du dein Geld? Also du hast zwar jetzt noch die Prime Estate Group, aber nimmst du dir etwas aus dieser Gruppe aus? Ich meine, mit so einer Firma mit 100 Mitarbeitern da bist ziemlich vermögend, würde ich sagen. Merkst du das auf deinem Bankkonto? Merkst du das nicht auf deinem Bankkonto? Du hast schließlich einen lustigen, guten Kommentar gemacht, gerade im LinkedIn. Ich habe nämlich dort einen Post gemacht, was darum gegangen ist, dass ich, wie gesagt, Geld macht nicht glücklich. Letztes Interview, muss man unbedingt nachholen, hast du ebenfalls mit dem Materialismus hast du eigentlich abgeschlossen, nachdem du dir dein teure Auto, irgendein Mercedes, gekauft hast und gemerkt hast, okay, das ist es trotzdem nicht. Und jetzt kommt ein Kommentar unter meinem Post, wo du sagst, Geld macht glücklich, wenn du es richtig benutzt. Mehr dazu in der neuen Podcast-Folge von Nico Vogt und Ramon Hampel, coming soon. Also, darum habe ich natürlich müssen auf das eingehen heute, dann reden wir über das. Von was lebst du heute?
Ich habe einen Lohn, den ich noch beziehe für gewisse Tätigkeiten, die ich erledigen kann. Mhm. Das kann Marketing sein, das kann... Ich bin auch ich mache das Key Account Management. Ich habe einfach einen ganz normalen Lohn, der meinen Lebensunterhalt finanziert, in dem Sinn, aus der Hampelgruppe raus. Das ist einfach all das, was ich noch die Tätigkeiten, die ich noch für die Firmengruppe kann machen. Und das ist eigentlich. Klar, weißt du, Lohn ist für mich einfach, Lohn heisst für mich Lebensunterhalt. Miete zahlen, ich habe ein Kind, ich habe eine Frau, ein bisschen viel Ferien. Das ist für mich Lohn. Und alles andere geht dann schon in Investments hin. Und Investment ist für mich nicht Geld, das ich ausgib, sondern einfach Geld, wo ich damit wirtschafte, wo ich damit Firmen gründen kann, wo ich vermehren kann, wo ich ein Projekt vorantreiben kann. Das ist für mich einfach nicht nichts, wo jetzt irgendwie zum Ausgeben ist oder zum Brauchen ist, sondern ich lebe sehr gut vom Lohn. Und alles andere, ja, ist dann halt einfach zum Erschaffen, oder?
Und wie kommt das Geld zu dir? Oder bleibt das in der Hampelgruppe und in der Hampelgruppe wird es dann investiert? Oder kommt das irgendwie, wie hast du es organisiert?
Wir sind eine Holdingstruktur, das heisst, du kannst die Holding kann Dividenden, falls irgendwo ein Gewinn erwirtschaftet wird und man sagt, man will Dividenden ausschütten, kann man das machen, die Holding. Und die Holding tut eigentlich mit dem Geld wirtschaften. Also die Holding selber tut das Geld vermehren. Das kann sie durch Projekte, durch Firmen, durch Investments, durch, möglich ist eigentlich alles. Das Ziel ist einfach das Kapital, das man hat, dass man das kann gescheit vermehren kann. Ich bin in der Holding auch noch angestellt und verantwortlich dafür, dass das Geld vermehrt wird. Und da gibt es viele, viele Möglichkeiten in der heutigen Zeit, oder?
Gut. Zum Beispiel?
Hast du immer kommt davon, was für ein Typ du bist, oder? Ich selber tue gerne Firmen gründen und Firmen vorantreiben. Das kann ein Investment sein. Du kannst auch in den Aktienmarkt investieren, wenn du sagst, hey, ich will gar nichts damit zu tun haben und will es einfach passiv laufen lassen. Kannst du es auch einfach in einen ETF generieren und warten, dass es über die Jahre mehr wird. Aber ich habe keine Geduld. Ich bin nicht der Typ für das. Ich muss immer aktiv das hier vorantreiben. Sei es jetzt im Kryptomarkt, sei es jetzt im Immobilienbereich, sei es jetzt in, ja, ich probiere immer dort ein bisschen, wie soll ich sagen, nicht zu viel Zeit verstreichen lassen, sondern können aktiv Fortschritt machen, genau.
Mhm. Und jetzt hast du aber geschrieben, Geld macht glücklich, wenn man es richtig einsetzt. Wie muss man denn Geld richtig einsetzen, dass es glücklich macht, nach deiner Erfahrung?
Ich glaube zuerst mal, dass du im Leben nur das kannst anziehen, wo du ja eine positive Grundeinstellung hast dazu. Also ich denke, das, was du gern hast, ziehst du an. Und es gibt viele Leute, die halt einen sehr, sehr negativen Bezug zu Geld haben. Und dementsprechend ist es ja schwierig, dass du zu Geld kommst, wenn du Geld generell mal nicht gern hast. Mhm. Ich denke, Geld ist weder positiv noch negativ. Geld an sich ist neutral. Ich glaube nicht, dass dich schon mal eine Banknote auf der Straße angegriffen hat. Geld ist relativ neutral. Am Schluss liegt es am Verwender, was er mit dem Geld macht. Wenn ich von Geld rede, oder von Kapitalismus, rede ich überhaupt nicht von Materialismus. Ich glaube, das wird oft verwechselt, dass Geld immer direkt mit Materialismus in Verbindung gebracht wird. Teure Autos, teure Uhren, teure alles, Luxus. Das ist halt der Materialismus. Aber ich meine, mit dem Kapitalismus, also mit dem Geld an sich, kannst du so viel bewegen, du kannst so viel machen. Als erstes, für dich als Mensch, als einzelner Mensch, gibt dir das zum ersten Mal Freiheit. Also wenn du Geld hast, kannst du machen, was du willst, wann du willst, wo du willst, mit wem du willst, zu jeder Zeit. Ich glaube, dass diese Freiheit kann als erstes definitiv schon mal zu dem Glück beitragen, wenn du dann gern frei bist. Zum anderen kannst du auch dir mit Geld halt viele Momente kreieren, wo du mit der richtigen Zeit, mit den richtigen Leuten zur richtigen Zeit am richtigen Ort bist und Erlebnisse kreierst. Das kann dich zum Beispiel auch glücklich machen. Du kannst Geld spenden, kannst vieles Gutes tun, du kannst Wertschöpfung generell in der Welt stiften. Und ich glaube, auch das kann ein sehr, sehr erfüllender Prozess sein. Und darum habe ich geschrieben, Geld macht definitiv glücklich, aber du musst einfach wissen, wie du es richtig einsetzt, oder? Ich glaube nicht, dass du glücklich wirst, wenn du dir deinen 10. Lamborghini kaufst. Ich weiss nicht, außen du bist jetzt massiver Autofan, okay? Das kann es geben. Ich würde sagen, von 10 Lamborghinis auf der Straße sind 9 eher Prestigeobjekte und einer davon ist ein Autofan, oder? Aber Maximum. Ich denke, dass du einfach, ja, das Geld eine sehr, sehr schöne Sache ist, wenn du es richtig einsetzt und mit der richtigen Intuition das einsetzt und ja, die richtige Einstellung dazu hast, ja.
Und du bist überzeugt, dass man eben das auch eine Art muss denken, dass man irgendwie zu Geld kann kommen kann, wie man es muss positiv behaften und gern haben, dass man es wie kann anziehen.
Ich denke jetzt mal, wenn du eine Freundin willst, aber du sagst, ich hasse eine Frau, wird schwierig, oder? Mhm. Es ist genau das, oder? Du musst zuerst mal irgendwie positiv zu etwas eingestellt sein, dass du es überhaupt irgendwie unterbewusst mal in dein Leben lässt. Und wenn du halt von Anfang an denkst, wenn du an Geld denkst und du denkst gerade irgendwie an Krieg, an schlechte Sachen, an reiche Leute aus dem Film, wo andere Leute schlecht behandeln und einfach so ein bisschen das Angehaftete, wo man halt so ein bisschen das Bild im Kopf hat, oft, also nicht alle, aber viele wahrscheinlich, dann tust du dich halt unterbewusst dieser Welt schon auch ein bisschen verschliessen. Ich glaube, viel passiert auch unterbewusst und solange du ja eine schlechte Einstellung zu Geld hast, kannst du es wahrscheinlich auch schwierig in dein Leben lassen. Mhm. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man sich zuerst mal so ein bisschen bewusst wird, was hat man für Muster abgespeichert zu Geld, was hat man für Einstellung zu Geld. Und wenn Geld etwas Wunderschönes wird für dich, wo du kannst Mehrwert stiften, dann ist es wahrscheinlich auch einfacher, das in dein Leben zu lassen, als wenn es für dich einfach das Böse ist, wo du halt einfach schon sehr gewisse Blockaden in dir drin hast, sagen wir so.
Ja, weil wenn du das Gefühl hast, ich muss der böse Unternehmer aus dem Film werden, wo alle Leute schlecht behandeln.
Ja, genau, wenn Geld du denkst, kann, ich muss schlecht werden, damit ich Geld bekomme, ja, dann, dann verstehe ich auch, dass du keine Lust hast auf das. Oder ich hätte auch keine Lust. Also wenn ich, und ich glaube eben auch, es gibt schlechtes Geld und es gibt gutes Geld. Und ich glaube, schlechtes Geld wird dir im Leben nie etwas bringen. Also du kommst oft an die Möglichkeit, dass du einen falschen Weg gehst, um schnell an Geld zu kommen. Aber ich glaube nicht, dass du mit dem Weg kannst nachhaltig glücklich werden. Mhm.
Spannend. Glaube ich auch. Bin ich bei dir. Seither ist viel passiert bei dir. Raus aus der Hampelgruppe, operativ. Aber eben, du kannst auch nicht stillsitzen. Das hast du schon letztes Mal gesagt. Du musst irgendetwas machen. Darum Prime Estate Group gegründet. Jetzt gibt es andere Leute, die würden im ersten Moment einfach mal eine Firma gründen. Du hast gerade eine Firmengruppe gesagt. Machst du nochmal. Was hast du dort vor? Was passiert dort? Warum genau das?
Ich bewege einfach gerne Sachen. Ich glaube, die Frage ist ja immer so, wenn du etwas gemacht hast, oder zumindest meine Frage ist immer so, wenn du etwas gemacht hast, okay, what's next? So, wo ist das nächste Level? Und ich glaube einfach, wir kommen ja schon aus dem Baubereich, also wir tun ja schon etwas optisch verändern, oft in der Landschaft. Aber ich glaube, dass du mit Prime Estate ist eine Immobiliengruppe, wir werden uns stark auf Immobilienentwicklung auch konzentrieren für Investoren. So das Grundkonzept ist, dass wir viele Off-Market-Objekte durch unseren Trichter ziehen. Das heisst, wir bekommen täglich neue Off-Market-Objekte rein. Wir filtern die durch KI. Da bekommst du zum Beispiel ein Sample-System. Rot kannst du aussortieren. Orange, mal anschauen. Grün kannst du vielleicht tiefer anschauen. Und dunkelgrün, das sind dann die Immobilien, die wir unseren Investoren zeigen. Und dementsprechend die Möglichkeit mit dem Geld dann verbinden und so Wert erschaffen. Oder? Das ist so das grobe Grundkonzept. Und ich glaube einfach, dass du in der Immobilienbranche einfach massiv etwas bewegen kannst. Sei das ganze Areal, wo du erstellst, Gebäude, wo du baust, entwickelst, renovierst, verkaufst. Ja, ich glaube, du kannst massiv nochmal etwas bewegen. Dort, wo Bewegung ist, dort bin ich. Und dementsprechend, ist es für mich auch, es ist natürlich auch recht nah bei uns. Es ist nicht komplett etwas anderes. Mhm. Sondern es ist recht nah bei uns, bei der Baubranche. Wir haben ja nur mit dem Asset Immobilien zu tun. Wir verstehen das Asset Immobilien von Grund auf. Was halt viele Portfolio-Manager vielleicht, Kennzahlen sehr gut kennen. Aber das Asset an sich nicht kennen von der Bausubstanz. Und dort bietet mir halt dann einfach eine sehr direkte Immobilienentwicklung, die wirklich von der Bausubstanz aus kommt. Und mit dem Weg, mit dem Aspekt, kannst du viele Sachen, wie soll ich sagen, kannst du viele Theorie, kannst du eigentlich aushebeln und einfach sagen, hey, aus der Praxis raus funktioniert das, das und das. Und das ist dein Bestand, das ist deine Immobilie, die funktioniert nicht, da musst du vielleicht noch etwas investieren, die würde ich verkaufen. Einfach, dass wir von der Praxis auskommen und das Asset Immobilie an sich halt auch verstehen. Mhm. Und ich glaube, dort ist der Einstieg nicht so weit gewesen halt natürlich. Und es hat sich so ein bisschen ergeben. Ich habe jetzt auch gerade Schule gemacht zum Immobilienentwickler bei der SWIT. Und dementsprechend habe ich dort auch coole Leute kennengelernt. Konnte in die Branche reinschnuppern. Und
Diese Podcast-Folge wird gesponsert von der Baloise. Bei der Baloise findest du alles rund ums Firma gründen. Sei das, wie man einen Businessplan erstellt, wie man die Mehrwertsteuer verrechnet, welche Rechtsform zu deinem Unternehmen passt. All diese Infos und viele weitere Kundenvorteile wie eine kostenlose Webseite findest du unter baloise.ch/firma-gründen. Und übrigens, sie übernehmen auch einen Teil von deinen Gründungskosten. Alles auf baloise.ch/firma-gründen. Ihr macht eine Art, wenn ich es richtig verstehe, als Matchmaking. Also du kommst irgendwie, du bist offen für Off-Market-Immobilien, also Leute, die ihre Immobilien eigentlich verkaufen können, mit Entwicklungspotenzial. Also sind das dann irgendwelche, keine Ahnung, Industriehallen, die vielleicht in einer Zone stehen, wo man mehr daraus könnte machen? Oder was ist das, ein normales Wohnhaus, wo man könnte abreißen, grösser, neuer machen oder
kann alles abbauen? Sein, genau. Es ist genau das. Es kann etwas im Bestand sein. Es kann etwas sein, wo man sagt, hey, wir haben das Mehrfamilienhaus, da könnte man noch einen Stock drauf machen. Es kann etwas sein, wo man sagt, hey, ein Land, wir können da komplett neu bauen. Auch dort haben wir sehr spannende Beziehungen, wo wir jetzt am Knüpfen sind, wo wir sehr, sehr günstig Mehrfamilienhäuser bauen können, wo wir sicher 20% günstiger sind als der Rest vom Markt, was natürlich dann irgendwie spannend ist in einer grösseren Range. Also wenn du als Investor überlegst, ob du 100 Millionen zahlen oder 80 Millionen, ist natürlich dann schon mal ein Unterschied. Mhm. Ich denke, jetzt sind wir jetzt so die ganze Wertschöpfungskette sind wir am Aufgleisen und dementsprechend sieht das eben ein Mehrfamilienhaus, vielleicht auch ein Einfamilienhaus oder eine Wiese, auch da wieder ähnlich, ein alles aus einem Handkonzept, wo wir sehr, sehr breit aufgestellt sind. Ja.
Und potenzielle Verkäufer, die sagen einfach, okay, ich kann zwar neu mit einem Immobilienland oder was auch immer und ich weiss, man könnte etwas damit machen, aber selber habe ich das Geld nicht, um es zu entwickeln. Darum gebe ich es auf den Markt und es verkaufen. Oder darum suche ich Mitinvestoren.
Eben, es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten. Das eine ist, wir bringen einfach das Objekt und den Investor zusammen. Das andere ist, wir investieren selber drin, mit dem Investor zusammen. Haben wir auch ein Skin in the Game. Ist auch kein schlecht, ist auch nicht schlecht für den Investor, wenn er weiss, hey, die sind auch dabei, die machen da mit. Möglichkeiten sind grenzenlos. Ich glaube, auch da ist es wieder sehr, sehr vielfältig. Jeder Deal kann man einzeln anschauen, muss man einzeln prüfen. Es sind Menschen dahinter, es sind Geschichten dahinter. Und dementsprechend kannst du nicht einfach ein System fahren, sondern jeder Deal wird ein bisschen anders aussehen. Und, ja. Aber das macht es halt auch ganz spannend. Oder? Es ist sehr, sehr individuell und es hat wieder Platz, um das Ganze ein bisschen erforschen und ertasten und die beste Lösung finden für den Kunden.
Aber du musst eigentlich als Plattform wie beide Seiten akquirieren. Auf der einen Seite musst du die Investoren finden, die sagen, sie haben Geld für das. Auf der anderen Seite musst du an die Objekte kommen. Und als Objektinhaber stellst du dir die Frage, warum Off-Market über euch? Warum du nicht einfach auf dem Markt? Was ist denn für mich der Vorteil, wenn ich jetzt zu dir komme und sage, Ramon, ich habe hier ein Objekt, hast du Investoren auf dieser Seite, anstatt dass ich es einfach, ich sage jetzt ganz normal, ausschreibe?
Ich denke, als Private spielt es keine Rolle. Du kannst einen Markt organisieren oder du kannst es selber ausschreiben. Vielleicht, wenn du es an jemandem gibst, der viele Investoren im Rücken hat, ist der Prozess wahrscheinlich einfach auch schneller. Wir haben halt nur Investoren und wir suchen auch nur Investoren, die wirklich Geld haben. Also wir suchen niemanden, weißt du, wir wollen nicht kleine Investoren sammeln und dann mit ganz vielen kleinen Investoren etwas realisieren, sondern wir suchen wirklich Leute, die Geld haben, die vielleicht auch private Investoren, die 100, 200, 300 Millionen haben, die sie investieren wollen, aber sich halt im Immobilienmarkt vielleicht nicht gut auskennen. Vielleicht wollen sie sich diversifizieren und sagen, hey, wir wollen einfach nur in Immobilien investieren, wir wollen Immobilien entwickeln, und das sind eigentlich dann die richtigen Partner für uns. Wir verschaffen ihnen die Möglichkeiten. Das kann sein, weißt du, im Off-Market-Objekt kannst du durch so viele verschiedene Kanäle überkommen. Das kann sein über das Netzwerk, über das Internet, über Makler, über es gibt so viele Möglichkeiten, wie du kannst ein Off-Market-Objekt ankommen. Unser Ding ist es halt, wir bauen die Kanäle. Und zwar, wir bauen grosse Kanäle, dass wir regelmäßig genug Objekte überkommen. Und du weißt, wie es ist, von 100 Off-Market-Objekten kannst du dann vielleicht eins brauchen. Das heisst, der Aufwand ist enorm, aber wir versuchen das schon so früh wie möglich alles auszufiltern anhand von den Kennzahlen, die wir hinterlegen und dann wirklich nur die Projekte den Investoren zu präsentieren, die halt auch wirklich, wirklich spannend sind. Oder? Und dort halt hat jeder seine eigene Range. Der eine, die findet Objekte für 5 Millionen spannend, der andere sagt, hey, unter 30 Millionen musst du gar nicht zu mir kommen, das interessiert mich nicht, das ist mir zu klein. Und dort versuchen wir auch einfach die besten Objekte, die hängen bleiben, für jede Kategorie, die unsere Investoren zu präsentieren oder dann halt das selber zu machen. Eben, wir machen eigentlich, das Gute an dem Case ist, wir machen nichts für unsere Investoren, wo wir nicht auch selber würden machen. Der Punkt ist einfach, du kannst ja nicht alles selber machen. Du hast ja nicht, du bist nicht Bank, du hast nicht unendlich Kapital, oder? Und dementsprechend suchen wir ein paar ausgewählte Partner, wo wir auf langfristiger Basis zusammenarbeiten können, wo einfach sagen, hey, ihr schafft das, wir haben das Vertrauen zu euch. Und das ist auch wieder das Zeitgame, oder? Du machst ein Projekt, du zeigst den Leuten, dass du es kannst, baust das Vertrauen auf und dementsprechend kannst du dich dann über die Zeit auch weiterentwickeln.
Und euer Geschäftsmodell, wo verdienen ihr ganz konkret Geld damit?
Hey, das kann vieles sein. Das kann reine Vermittlung sein, was zwar nicht unser Geschäftsmodell ist, aber ich meine, bei so vielen Objekten, die wir nicht sind, können wir längst nicht alles abwickeln. Das heisst, es können einfach Pässe sein, die wir spielen. Es kann die Immobilienentwicklung sein, dass wir die Entwicklung machen. Das kann das Investment sein, dass wir mitinvestieren. Es kann, ja, Möglichkeiten sind grenzenlos. Es kann der Umbau sein, wo wir halt aus dem Bau-Know-how-mäßig massiv können Skin in the Game bringen, weil wir dort einfach herkommen, blöd gesagt. ja, Möglichkeiten sind grenzenlos. Wir können uns positionieren, eben auch je nach Deal sieht es natürlich auch wieder ganz anders aus. Und wir können uns einfach dort positionieren, wo es uns braucht.
Also du befindest dich da auf deiner neuen Spielwiese, wo du bei der Hampel hast du eigentlich aufgebaut und dann eben gesagt, jetzt ist das, mein Haus steht, jetzt will ich das nächste bauen. Sieht etwas so aus.
Ja, es ist einfach so, oder? Was kannst du noch bewegen? Und ich meine, ich bin jetzt 31. Mhm. Was soll ich machen? Ich bin zu jung. Ich muss irgendwie, weißt du, ich tue jetzt sicher auf dem geschäftlichen Ebene, will ich wirklich nochmal etwas erschaffen, wo bleibt, etwas, wir sind kurz zum Bleiben. Das haben wir schon bei der Hampel-Gruppe gesagt und jetzt bei der Prime Estate Group ist genau das Gleiche. Wir wollen einer der bedeutendsten Player im Markt sein, sonst wären wir gar nicht gekommen. Unsere Ziele sind immer hoch, wir wollen einer der besten von der Schweiz werden, einer der bekanntesten von der Schweiz werden. Und zwar bekannt für gute Qualität, für gute Arbeit. Und ja, mit der Aufgabe habe ich mich jetzt wieder ein, zwei Jahre beschäftigt. vielleicht auch fünf. Aber es ist sehr, sehr spannend. Eben, es ist alles neu. Es hat sehr viele spannende Rätsel, die ich lösen darf. Es hat sehr viele spannende Probleme, die ich lösen darf. Und dementsprechend erwarte ich natürlich auch für mich persönlich enormes Wachstum auf dem Weg. Enorme Entwicklung auf dem Weg. Und bin gespannt, wo das überall durchführt. Ja.
Ich finde es insofern spannend, weil ich glaube, ganz viele Leute haben irgendwie mal das Gefühl, wenn ich dann mal finanziell frei bin, unabhängig und nicht mehr muss arbeiten, dann bin ich happy, dann geht es mir gut. Und du hast das Ziel, ich gehe jetzt mal davon aus, dass du von der Hampel-Gruppe ohne Arbeit gut könntest leben. Eigentlich hast du das brutal früh erreicht, oder? Mit 30, aber du hast nicht irgendwie das Gefühl, ich mache jetzt 10 Jahre nichts und genieße mein Leben und mache gar nichts, sondern so den Traum habe ich jetzt, sondern eigentlich schon währenddem das Nächste gesucht und deine nächste Aufgabe gefunden. Was sind deine Learnings aus dem Prozess heraus, finanziell frei, finanziell unabhängig zu werden? Ich meine, du hast dir das komplett selber aufgebaut, du hast allein gegründet, ich glaube, das zweite, ich bin mir nicht ganz sicher, aber du hast eigentlich gegründet, und nachher eine Firma aufgebaut und in dem Prozess hast du vielleicht auch mal das Gefühl gehabt, hey, wenn denn das mal so gross ist und ich es dann entweder verkaufe oder mich daraus ziehe und das Geld habe und nicht mehr muss, dann wird irgendwas sein. Hast du das je gemacht? Oder weißt, wie ist nachher, wenn du das effektiv erreichst, warum machst du das Nächste und wie fühlt sich das an? Siehst du das gar nicht im Alltag? Merkst du, dass du dir da viel zu viel drauf vorgestellt hast? Oder? Nimm uns mit in den Prozess.
Ich glaube eben, also generell musst du bewusst sein, egal was du das Gefühl hast, du brauchst es. Wenn du es erreichst, ist es nie so, wie du es dir vorstellst. Das Glück, egal was du erreichst, das ist natürlich jetzt auch noch ein bisschen schwierig. Oder finanzielle Freiheit ist jetzt so das Ziel, wo du nicht, also zumindest bei mir nicht, das ist nicht so ein Stichtag, bam, jetzt habe ich es, oder? Du wachst mit dem Unternehmen, du schaffst, du machst, du tust. Für mich selber, wo jetzt nicht so materialistisch angehaucht bin, spielt es keine Rolle, weil wenn jetzt mehr Geld kommt, ja, was machst du? Also weißt, das ist jetzt nicht so, dass du, ja, es verändert nichts, blöd gesagt, oder? Es ist der Prozess vom Unternehmen. Du bist drin, du machst, du wachst. Es kommt nie der Stichtag, wo du einfach ansitzt und weißt, hey, jetzt habe ich es geschafft, oder? Und ich glaube auch, dass die Vorstellungen, egal was du denkst, was du brauchst, ob das jetzt materielle Sachen sind oder andere Sachen sind, der Mensch ist ein Problemverlagerer. Also wenn das eine Problem nicht mehr existiert, dann geht dein ganzer Fokus einfach auf ein anderes Problem. Wenn du das Gefühl hast, hey, wenn ich eine Beziehung habe, wenn jetzt irgendwie du Single bist und du hast das Gefühl, du brauchst eine Beziehung zum glücklich sein, ja, sobald du die Beziehung hast, ist das Problem zwar weg, aber irgendein anderes Problem wird einfach wieder grösser, oder? Das heisst, egal wo du bist, dein Fokus switcht einfach aufs nächste Problem. Das heisst, du weißt jetzt schon mal, egal was ist, du wirst dein Leben lang Probleme haben. Gut. Und jetzt, wenn du dir dem bewusst bist, kannst du einfach dich entscheiden, ja gut, wie gehe ich mit dem um? Das heisst, du weißt jetzt schon mal, dass du das Leben lang jeden Tag kannst aufstehen, das Problem haben und unglücklich sein. Egal, ob du 0 Franken auf dem Konto hast, ob du Minus hast oder ob du 100 Milliarden auf dem Konto hast. Gut, dann weißt du schon mal, okay, Geld wird es nicht richten. Vielleicht kannst du mit der Einstellung etwas machen, mit dem Mindset, wie du mit Problemen umgehst. Dankbarkeit ist für mich ein sehr, sehr wichtiger Punkt, dass du jeden Tag das übst. Also für mich ist Dankbarkeit so ein Prozess, wo ich ein Leben lang muss praktizieren und ausüben. Also sprich, am Morgen aufstehen und vielleicht dir ein paar Sachen aufschreiben, wofür du dankbar bist, oder am Abend ins Bett gehen und einfach über den Tag studieren und ein paar Sachen aufzählen, wofür du dankbar bist. Also es gibt ganz viele kleine Prozesse, wo du dein Gehirn und auch dein Feeling generell kannst auf eine positivere Ebene bringen. Und ich bin von Grund auf ein sehr negativer Mensch. Das heisst, ich muss das wirklich jeden Tag praktizieren, zum auch das überhaupt können warnen, die Gefühle von Glück, Dankbarkeit, Zufriedenheit. Und das kannst du ohne einen Franken. Das Gute ist, du musst gar nicht erreichen, um das alles zu fühlen. Aber bei mir ist halt einfach so, eben, was ist die Alternative? Also wenn ich jetzt einen strengen Tag habe und alles ist zu viel und du denkst so, ich kann nicht mehr, es ist, und dann denkst du, okay, ja, was ist die Alternative? Ja, gehst ins Bett, bleibst liegen am Morgen, okay? Stehst auf, ja, das machst du eine Woche und dann, eben, was ist die Alternative? Es gibt keine Gescheide. Also mein Weg ist, dass ich eigentlich losziehe, um all das zu erleben. Für mich ist nicht wichtig, wie lange ich lebe, aber wie intensiv ich lebe. Das heisst, ich will all das herausfinden, wo ist Grenzen, was kann ich holen, was kann ich machen, was für Leute kann ich dabei kennenlernen, was kann ich erschaffen, welchen Mehrwert kann ich der Welt bieten, kann ich ein Problem von der Welt nehmen und es einfach lösen. Und für immer werden alle Leute wissen, Ramon Hampel hat das Problem gelöst. Ich kann nicht alle lösen, aber ich kann vielleicht 1, 2 Fette lösen, weißt du? Suche den Antrieb, so was kann ich wirklich nachhaltig verändern auf dem Planeten zum Besseren? Und ich glaube, dort gibt es sehr spannende Ansätze. Und ja, ich brauche ein Projekt. Wenn ich das nicht habe, was ist die Alternative? Eben, ein bisschen ausschlafen oder in die Ferien gehen, ja, ist cool. Aber Ferien sind auch keine Ferien, wenn du nicht einen Gegenpart hast. Also wenn du ja kein Arbeiten hast und keinen Alltag hast, hast du auch keine Ferien. Und ich glaube, du hast es vielleicht gemerkt. Du kannst an der krassesten Ort auf der Welt sein, aber wenn du dann immer dort bist, wird auch die krasseste Aussicht auf der Welt einfach zum Standard. Und du nimmst es halt nicht mehr so wahr, weil du einfach immer dort bist. Und ich brauche halt einfach den Kontrast, oder?
100%. Also das ist definitiv so, dass wenn du einmal im Jahr, so ist es mir gegangen vorher, einmal im Jahr ans Meer bist und dann irgendwie häufig auf Italien mit dem Auto runtergefahren und wenn du das erste Mal auf der Autobahn das Meer siehst, hast du gedacht, wir sind am Meer, oder? Wie geil. Und wenn du natürlich dann 3 Monate jeden Tag immer am Meer bist, dann ist es nicht jeden Morgen aufwachen und rausschauen und denken, ja, wir sind am Meer. Und ich glaube, 3 Monate ist noch eine kurze Zeit. Wenn es nachher noch 3 Jahre sind, dann ist nochmal komplett anders, oder wenn du dort aufgewachsen bist sowieso, oder dort lebst. Also, absolut bei dir. Du brauchst den Gegenpol. Macht auch Sinn, irgendwie eben sein Projekt so etwas zu haben, das man gerne macht, wo man kann aufbauen, wo man sieht, was wächst. Kannst du gleich noch sagen, wie viel Zeit von dir braucht irgendwie noch Tampel? Wie viel braucht jetzt Prime Estate? Und du hast es vorhin gerade selber gesagt, seit glaub 4 Wochen noch Vater. Was aus meiner Perspektive ein Riesenprojekt ist, mit meiner eigenen Erfahrung. Weißt du, wie teilst du das auf? Oder wie sorgst du auch dafür, dass du eben nachher nicht irgendwo dich überlastest, nicht unterlastest, deinen Sweet Spot auch findest? Wie machst du das?
Also eben, für mich so das Konzept von Glück ist einfach das richtige Maß von allem, oder? Ich glaube, auch wenn ich jetzt, egal was ich mache, wenn ich etwas nur noch das mache, also zum Beispiel bist nur mit der Familie, bist nur am Arbeiten, bist nur mit deinen Kollegen, bist nur, also alles, was du als Einzelnes nur das willst machen, will mich nicht erfüllen. Das heisst, für mich ist immer der Mix von, hey, ich mache meine Projekte, ich habe eine Familie, ich habe Kollegen, ich habe meine Hobbys. Ich glaube, nur das Gesamtbild ergibt für mich Sinn. Es sind alles einzelne Puzzlestückchen und das gesamte Bild ist das, was mich am Schluss erfüllt. Klar, es gibt Zeiten, da nehmen einzelne Bereiche mehr Zeit von dir weg. Das kann zum Beispiel ein 4-wöchiges Kind sein. Es kann eine Firma sein, wo du gerade in der Aufbauphase bist. Es gibt Zeiten, es kann deine Gesundheit sein, wenn du jetzt gerade krank wirst. Das heisst, deine Gesundheit braucht deine Aufmerksamkeit. Es gibt Zeiten, wo einfach einzelne Bereiche dich mehr einnehmen. Und das ist ja völlig okay. Aber ich probiere natürlich, und das ist das, der magische Spagat, den alle probieren, oder? Man probiert allen Bereichen, das richtige Maß an Aufmerksamkeit zu geben. Mhm. Ist sicher nicht immer einfach. Und ich denke, das wird auch bis Lebensende immer so ein bisschen ausbalanciert sein. Ein Jahreszeiten-Ding, oder? In der einen Bereich ist mal Winter, in der anderen ist mal Sommer. Also eben, da läuft es mal brutal, da läuft es gar nicht so viel. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen etwas, was sich immer wieder switcht, oder? Aber ich glaube, im Großen und Ganzen ist es wichtig, dass, ja, dass einfach eine Balance ist zwischen Privatleben, zwischen Arbeiten, zwischen deine Gesundheit, Sport, alles, was dir irgendwie wichtig ist, dass du da einfach ein bisschen einen Ausgleich überall schaffst. Und ich glaube, das als Ganzes gibt für mich persönlich einfach ein sehr, sehr wertvolles Lebenskonstrukt. Weil du halt alles von allem etwas hast, oder? Und ich glaube, sobald irgendetwas massiv überwiegt, dann kippt die Waage einfach, egal in welche Richtung. Und ich glaube, jede Waage, die so krass kippt, wird früher oder später halt zur Disbalance im Leben führen. Und dort musst du halt dich selber ein bisschen regulieren und auch oft hinterfragen, hey, wo investiere ich wie viel Zeit? Wo würde ich vielleicht von mir aus gerne mehr Zeit investieren? Wo würde ich gerne ein bisschen weniger Zeit investieren? Und dass man da regelmäßig sich hinterfragt und dann auch den Mut hat, um die feine Stellung auch hinzunehmen.
Die Podcast-Folge wird präsentiert von der BKW. So tönt es, wenn deine Firma Geld spart. Mit Installation von einer Solaranlage verbesserst du die Rentabilität deines Unternehmens und gehst nachhaltiger in die Zukunft. BKW. Wir machen Lebensräume lebenswert. Und missest du das jetzt in deinem Fall? Weißt du ganz konkret, schreibst du das irgendwo auf? Oder ist es einfach mit Gefühl, wo du merkst, hey, irgendwie glaube ich, ist jetzt da too much und dort ein bisschen zu wenig, jetzt probiere ich das wieder anzupassen? Oder weißt du, wie gehst du mit dem um? Hast du da irgendeinen Prozess, wie du das anschaust? Oder eine Routine oder irgendwas, um es für dich in die Balance zu bringen? Wenn die Balance sieht bei jedem anders aus, jeder muss selber wissen, wie viele Projekte habe ich, welche Projekte sind mir wichtig, habe ich Familie, habe ich Kind, was ist mir wie wichtig, oder? Aber wie sorgst du dafür, dass du effektiv dann möglichst in dieser Balance bist?
Hey, also die meisten Leute merken zuerst, wenn es schon spät ist. Also ich bin auch immer einer von denen gewesen, oder? Wenn ein Bereich bereits lichterloh brennt, dann merkst du, oh, ja, da ist das Problem. Und ich zähle definitiv auch zu denen, oder? Ich habe das in der Vergangenheit immer massiv überreizt, in allen Bereichen. Und dementsprechend bin ich jetzt halt einfach ein bisschen, wie soll ich sagen, ich kann ein bisschen mehr Achtsamkeit auf das entwickeln. Mhm. Weil ich all die Bereiche schon verbrannt habe, massiv. Habe ich einfach ein bisschen mehr Achtsamkeit entwickelt. Und tue mich wirklich ein bisschen achten, gut, wo investiere ich wie viel Zeit und wo braucht es mich, was ist wichtig, was ist nicht wichtig. Dort habe ich einfach wirklich, ja, aber auch nur durch das Extreme, oder, habe ich die Achtsamkeit können entwickeln. Aber es ist schon mal nützlich, wenn du jetzt einfach mal 1-2 Tage das mal trackst und dir einfach mal aufschiebst. Gut, heute habe ich 12 Stunden geschafft, 1 Stunde habe ich meditiert und für mich selber Sport gemacht zum Beispiel. Mit der Frau bin ich auch noch 15 Minuten gewesen und dann den Rest habe ich geschlafen. Und dann merkst du vielleicht, okay, vielleicht müsste ich mal wieder mehr Zeit mit der Frau verbringen, oder, weißt du, was ich meine? Es ist so ein bisschen, aber wenn man das wirklich mal aufschreibt und sich mal, man muss es ja nicht für immer machen, aber wenn man sich wirklich mal ein paar Tage beobachtet, eben so die Achtsamkeit in den Prozess hineinbringt, glaube ich, kann das schon sehr viel Auskunft geben, wie dein Leben im Moment aufgestellt ist. Und es muss ja nicht sein, dass dir das dann gefällt. Logisch kann das triggernd sein und du sagst, aber ich kann ja gar nicht anders, aber schau es dir einfach mal an. Weil wenn dort 18 Stunden arbeiten statt, und noch 6 Stunden schlafen und von Sport und von Essen und sonst steht gar nicht auf der Liste, musst du vielleicht denken, okay, vielleicht könnte man ja etwas ändern, vielleicht würde mir das gut tun, vielleicht würde ich sogar mehr Erfolg haben, wenn ich weniger schaffe und mehr auf mich selber schaue. Es sind immer so ein bisschen, aber ja, für das muss man es ja zuerst mal feststellen, dass es so ist, oder? Und darum, ich glaube, das Ganze mache ich tracken und sich überlegen, wie ist es und wie hätte ich es aber eigentlich gern, das kann sicher schon mal sehr hilfreich sein.
mit dem Wissen, dass man wie mit einem 4 Wochen alten Kind nicht immer alles selber in der Hand hat, aber dann weiss man auch, warum das aktuell vielleicht in die eine oder andere Seite mehr ausschlägt, wie man es gerne hätte. Und wenn man älter ist, hört man den Satz nicht mehr gerne, aber man sagt immer, alles ist nur eine Phase. Aber wenn man eben irgendwo einfach drinnen steht, hat man immer das Gefühl, man kann doch nichts ändern und man muss ja nicht von heute auf morgen je nachdem alles ändern, aber wenn man mal den Stand wirklich schwarz auf weiß sieht und vielleicht einmal getrackt hat und weiss, dann ist es der Moment, wo ich mir überlegen kann, okay, und wo kann ich reduzieren und wo muss ich reduzieren und was mache ich jetzt mit dieser Zeit nachher in Zukunft. Mega spannend. Du bist super erfolgreich. Für die meisten Leute, du für die nur hören, du hast so ein bisschen geschaut, so ein bisschen, ja, okay.
Ja, ist Ansichtssache.
Ist immer Ansichtssache und ich glaube, wenn du natürlich Investoren suchst und sagst eben, du suchst Privatpersonen, die vielleicht dann Milliarden haben, um bei dir investieren, bei der Prime Estate, fühlst du dich vielleicht arm und erfolglos, ich weiss es nicht. Vergleichen sollte man sich nicht. Aber für den normalen Mensch bist du super erfolgreich. Und heute Morgen habe ich einen Kommentar von dir gelesen auf LinkedIn, wo es darum gegangen ist, jemand hat irgendwie geschrieben, dass er gerade im Moment so ein Auftragstief hat, oder? Die vergangenen Monate sind immer super gelaufen und jetzt eigentlich quasi so in das Akquise-Loch reingefallen ist. Und dann hast du den Kommentar gemacht und gesagt, hey, weißt du, was musst du machen, wenn du voll bist und nicht weißt, woher mit der Arbeit? Akquise, weil das nächste Loch ist nur 3 Monate entfernt. Und auch aus dem letzten Interview ist das schon etwas, wo mir bei dir mega geblieben ist. Ein Satz, den ich x-mal glaub, schon weiterempfohlen habe und gesagt habe, wo du gesagt hast, war, du hast eigentlich nur 2 Jobs gehabt, wo du angefangen hast. Und das entweder hast du einen Job ausgeführt oder du hast dir einen Job geholt, indem du Telefon in die Hand angerufen, Akquise. Würdest du sagen, das ist ein Grossteil von deinem Erfolg? Oder wie hast du es angebracht mit 30 ein Unternehmen aufzubauen mit 100 Mitarbeitern, wo schlussendlich sogar ohne dich läuft und du dich hast können rausziehen. Was sind die Faktoren, die dazu geführt haben, dass für dich das möglich war?
Ich glaube, zum einen ist es sicher am grossen Teil dem geschuldet, dass ich halt mehr Unternehmer bin als Selbstständige. Also ich habe nie den Anspruch gehabt, alles selber machen, sondern immer gedacht, wer kann es machen? Also wer hat die Fähigkeit, um das auszuführen? Das ist sicher so ein Grundprinzip, dass du bei, eben meine Regel als Unternehmer ist, egal was du machst, mach nicht selber. Das ist die wichtigste
Regel. Den muss ich gerade rausnehmen. Das gibt einen guten Ausschnitt.
Eben, egal was du machst, mach es nicht selber. Das ist sicher eine der wichtigsten Regeln als Unternehmer. Ich denke, das Wichtigste, ich meine, es gibt so viel, wo dich im Unternehmeralltag ablenken kann. Es gibt Leute, die studieren wahrscheinlich 5 Wochen über ihr Logo. Wenn wir ehrlich sind, das Logo ist scheissegal. Klar, es macht Spass. Ich bin völlig bei euch, das Logo kreieren macht Spass. Aber eigentlich ist es egal, was für ein Logo es ist. Die wichtigste Frage in einem Unternehmen ist, was bringt Geld? Also das sind immer EPMs, Einkommen-produzierende Massnahmen. Was sind Einkommens-produzierende Massnahmen? Und das ist, als Startup vor allem, ist das deine Prio 1. Wenn du 10 Sachen auf deiner Liste hast zum Abarbeiten, was davon sind EPMs? Was Geld bringt, wird gemacht. Was kein Geld bringt, schiebst du auf die Seite. Weil als Unternehmen am Anfang bist du auf die Liquidität angewiesen. Liquidität ist der Lohn von deinen Mitarbeitern. Liquidität ist Sicherheit und Wachstum für das Unternehmen. Das heisst, du musst immer die Aufgaben priorisieren, die dir Geld bringen. Alles andere ist Luxus, am Anfang. Das heisst, wenn du das Tagesgeschäft hast, immer der Fokus auf EPMs. Was sind einkommensproduzierende Massnahmen? Das kann Akquise sein, das kann direkte Ausführung sein, aber immer der Fokus auf EPMs. Alles andere, wie designe ich meine Webseite und hey, ich könnte noch, es gibt so
aber viele Sachen. Aber dann sagt Sachen, man ja vielleicht, man denkt ja dort doch natürlich, hey, aber ich brauche die Webseite, weil die generiert mir ja eben das Einkommen. Die drüber kommt nachher jemand und aufgrund von meiner Webseite entscheidet er sich dann vielleicht für mich oder gegen mich oder mache ich den Eindruck, über das kommen Anfragen. Was antwortest du denn jemandem, wo so jetzt darauf reagiert?
Hey, Webseite ist sicher nicht das Dümmste. Aber mach keine 4 Wochen draus, mach 4 Stunden draus. Weißt du, was ich meine? Eine Webseite ist eine erweiterte Visitenkarte. Wenn du ein Online-Shop bist und dein Geld kommt über die Webseite, dann ist die Webseite definitiv eine einkommensproduzierende Massnahme. Dann muss es einfach stimmen, und zwar alles. Dann musst du auf Verkaufspsychologie, dann musst du auf alles gehen, oder? Dann musst du massiv ins Detail gehen. Wenn du ein Dienstleister bist, wo nicht über die Webseite verkauft, also sprich, deine Webseite ist eher informativ, und muss einfach da sein, wie so ein erweiterte Visitenkarte, oder? Klar, und weißt du, Webseite, das ist ja nur eine von hunderten verschiedenen Ablenkungsmöglichkeiten, die dir unsere Welt heutzutage bietet, jeden Tag. Mhm. Und dort sage ich einfach ganz am Anfang von Startups, konzentriere dich immer aufs Einkommen. Also sprich, dein Unternehmen muss flüssig sein, mach deine Arbeit, hol neue Kunden. Mach deine Arbeit, hol neue Kunden, mach deine Arbeit, hol neue Kunden. Mit dem Grundprinzip fährst du am Anfang schon mal sehr, sehr gut. Wenn du sagst, hey, ich kann meine Arbeit ja gar noch nicht machen, wir haben ja noch gar kein Produkt, ja gut, dann bist du wieder an einem ganz anderen Punkt. Dann bist du in der Findungsphase. Aber auch dann, weißt du, wie soll ich sagen, jedes Unternehmen ist ein bisschen anders aufgebaut, aber ich sage einfach, vom Grundprinzip her muss das Ziel immer sein, dass du neue Kunden holst und dass du die Arbeit sauber kannst ausführen. Das heisst, du kannst die bestehenden Kunden behalten und du bekommst neue Kunden dazu. Und schon sind wir beim Thema Wachstum. Wenn du natürlich nach jedem Kunden Kunden verlierst und neue Kunden brauchst, also es gibt zwei Varianten. Entweder hast du eine scheisse Qualität oder du hast ein Produkt, das man halt nur einmal kauft. Oder? Mhm. Aber ich sage einfach, eine gute Qualität, eine gute Arbeit liefern, die Kunden, die man hat, behalten und stetig neue Kunden dazu gewinnen, das ist so die Grundbasis von jedem Unternehmen. Und das wird einfach am Anfang vor allem und auch mittel- und langfristig, vielleicht liegt nicht mehr dein Fokus drauf, aber der Fokus von deinen Mitarbeitern liegt nach auf diesen zwei Themen, oder? Das ist so das Zentrale und das muss stimmen. Und ich sehe einfach oft, dass sich viele Leute und viele Unternehmen in ganz schlimmen und langwierigen Prozessen verirren, wo komplett nichts mehr mit dem Tagesgeschäft zu tun hat. Also es ist reine Geldvernichtung. Es sind alle Leute, sind irgendwo überbürokratisiert, du hast riesen Prozess, riesen System, aber du verbrennst einfach Tonnen an Geld und an Zeit und an, ja, und das ist schon ein sehr gefährlicher Prozess, wo auch schon viele Leute drin gelaufen sind, massiv, ja.
Also, dass man es eigentlich gar nicht sollte verkomplizieren, sondern wirklich Akquise und ausführen und so gut ausführen, dass die Kunden happy sind und dich weiterempfehlen und so sich noch der Kreis am Schluss schließt.
Ich habe mit einem ganz jungen Unternehmer geredet und ich habe ihn gefragt, ja, wie sind die aufgestellt? Und dann hat er gesagt, wir sind ein Mann im Sales und 9 oder 5 Leute, irgendwie so, ein im Sales und 5 im Produktdesign. Ich habe gesagt, eigentlich müsstest du das genau umkehren. Du musst 5 Leute im Sales haben und 1 im Produktdesign. Weil, blöd gesagt, es kann ja nicht einer 5 UP-Leute finanzieren. Also UP, unproduktive Leute, oder? Also vielleicht die kostet nur Geld und der bringt Geld. So allein, einfach mal so ganz primitiv, oder einer bringt Geld, 5 kostet Geld. Ist eine Katastrophe. Es müssen 5 Leute Geld bringen und die können dann den einen tragen, der kein Geld bringt. Aber nicht umgekehrt, weißt du, was ich meine? Das heisst, wenn du 5 Kreative hast und einen Verkäufer, schwierig, vielleicht.
Ich bin voll bei dir. So hast du angefangen, so machst du es. Den Fokus hast du gehalten. Aber um nachher auf 100 Mitarbeiter zu kommen, braucht es vielleicht gleich nochmal ein bisschen mehr am Schluss dazu, oder nicht? Meine ich da nur? Also wie hast du es denn geschafft, nachher auf die Größe auch zu wachsen?
Weißt du, um die Produktivität herum, und um den Erfolg herum und um das Geld herum, das nachher entsteht, um deine Mitarbeiter zu zahlen und um deine Firma zum Wachsen zu bringen, kannst du nachher den ganzen Prozess aufgleisen. Oder jemanden holen, also natürlich in unserem Fall jemanden holen, der den Prozess aufgleist. Aber auch der jemand muss wieder gezahlt werden. Und der wird nur gezahlt, wenn du die Produktion aufrechterhaltest. Oder? Und das ist es. Darum ist der Fokus so sehr bei uns auf den einkommensproduzierenden Massnahmen, weil nur diese Massnahmen sind ja das, was alles am Schluss da am Leben haltet. Also weißt, Geld ist wie das Benzin für den Motor und wenn der Motor kein Benzin mehr hat, ja, dann steht das ganze Auto still und nichts mehr bewegt sich, oder?
Du hast gesagt, in eurem Fall habt ihr jemanden geholt, der die Prozesse ausgeführt hat und vorher hast du eben gesagt, ich muss es schnell nachlesen, egal was du machst, mach es nicht selber. was hast denn du ganz konkret gemacht? Hast du gewusst, okay, jetzt haben wir eine Grösse, jetzt brauchen wir Prozesse, jetzt merken wir, es gibt da Problematiken, und dann hast du dir in dem Moment, anstatt dass du selber angekommen bist und irgendwie gefunden hast, wie macht man so einen Prozess, hast du von Anfang an gesagt, okay, wer kann da, ich suche jemanden und den macht man da, entweder als Dienstleister oder ich suche mir einen Mitarbeiter, der das macht. Oder bist du nachher vorgegangen für so Leute?
Woher sollte ich es können? Ich habe ja keine Wirtschaft studiert. Oder? Und das ist auch ein Fehler, den viele machen. Vielleicht sie kennen ihre eigenen Schwächen nicht. Ich weiss genau, was ich kann und was ich nicht kann. Wie soll ich, wo eigentlich von einem Einmalbetrieb zu einem grösseren Betrieb geworden bin, wie soll ich das machen? Ich kenne es ja nicht. Ich kenne ja die Prozesse nicht. Ich weiss es nicht. Das heisst, ich brauche Know-how von Leuten, die das schon ein paar Mal gemacht haben. Und dementsprechend kannst du entweder kannst mit der Branche kannst mal gut zu Mittag essen und fragen, hey, wie macht ihr das? Das ist ein relativ kosteneffizienter Weg. Oder du kannst halt jemanden holen, wo du wirklich weißt, hey, der hat das schon ein paar Mal gemacht. Der hat zum Beispiel, der hat schon ein paar Baufirmen zum Beispiel Prozesse eingeführt und das hat sehr gut funktioniert. Darum möchte ich jetzt gerne mit dem zusammenarbeiten. Oder? Es gibt viele Wege. Eine Wahrheit gibt es nicht. Es ist auch immer ein Gespüren, ein bisschen zwischendurch, ein Schauen, hey, wie machen es die anderen? Können wir uns etwas von ihnen abschauen? Weil du hast gesagt, es gibt ja viele Firmen, die gibt es schon seit 100 Jahren. Im Prozess sind die natürlich sehr stark. Also was können wir uns von denen abschauen? So, was machen sie gut, was machen sie schlecht? Was wollen wir implementieren und was nicht? Oder? Und ich glaube, da kannst du so ein bisschen deine individuelle eigene Lösung finden, die halt für dein Unternehmen funktioniert. Oder?
Aber nicht immer das Gefühl, man kann es selber am besten und man muss es selber machen, sondern...
Ja, weißt du, woher auch? Es wäre jetzt wie, wenn ich in unsere Buchhaltung sitze, dann gehen wir den Bach runter. Weil ich kann vieles, aber keine Buchhaltung. Es ist schlicht und weg nicht meine Stärke. Und in der Zeit, wo ich, also die Zeit, wo ich müsste investieren, um das selber lernen, hey, keine Chance. Also weißt du, eben, egal was du machst, hol einfach Leute, die es besser können als du, die schneller sind als du, in dem Moment auch günstiger sind als du, weil sie das Know-how ja schon haben, oder? Das Know-how kannst du immer einkaufen. Aber du kannst es natürlich nur einkaufen, wenn du die Liquidität hast, um das auch bewerkstelligen. Und darum, Basics sind immer, geh arbeiten. Und wenn dann mal irgendwo ein bisschen Geld übrig bleibt, kann man das in Know-how investieren, wie zum Beispiel in eine professionelle Buchhaltung, wobei, das würde ich immer empfehlen. Oder halt, ja, weitere Schritte zum Professionalisieren.
Ja, aber eigentlich, eben, so der Ansatz, bist du der Ansatz gefahren von nicht, die meisten Selbstständigen haben eben immer das Gefühl, Geld rauszahlen ist immer Kosten, will ich nicht, oder alles zusammenhalten, ja, okay, für ja nicht Geld zahlen, weil das kostet, ich spare es lieber und mache es selber, weil sie all die Kosten wollen sparen. Und dein Ansatz ist eigentlich eher gewesen, ich mache den Job so gut, dass ich habe einen Job, ich arbeite den und dann verdiene ich aber mit dem auch Geld, damit ich eben nicht alles muss selber machen, sondern damit ich die Leute kann zahlen, damit ich Liquidität habe, um das Geld rauszugeben. Eigentlich ist so ganz ein anderes Mindset jetzt als Selbstständige, wenn man mal startet, wie man damit umgeht, oder?
Das Problem ist, du musst verstehen, dass deine Zeit nicht gratis ist. Die haben immer das Gefühl, ich mache es selber, dann zahle ich nicht. Doch, du zahlst. Mit deiner Zeit. Und das Problem ist, wenn jetzt du zum Beispiel, ich habe mal so einen Post gemacht, die Reaktionen darauf sind noch lustig gewesen. Ich habe gesagt, ich kann es mir nicht leisten, meine Wohnung selber zu putzen. Gut, warum? Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel 100 Franken in der Stunde verdiene und eine Putzfrau verdient 30 Franken in der Stunde. Das heisst, jede Stunde, wo ich selber putze, verliere ich 70 Franken. Ich kann es mir finanziell nicht leisten, um das selber zu machen, weil das ein Verlustgeschäft ist. Und einfach mit dem Mindset, dass man seine Zeit selber auch mit einem Preis deklarieren. Das heisst, wenn du jetzt Unternehmer bist und du merkst, okay, ich verdiene jetzt vielleicht 100 Franken in der Stunde im Durchschnitt. Dann weißt du relativ schnell, was deine Zeit wert ist und was nicht. Und wenn wir jetzt noch in ein Spezialgebiet hineingehen und wir sagen, hey, es ist ein Spezialgebiet, wo ich eigentlich keine Ahnung habe. Das heisst, der andere hat eine Stunde und ich habe 5. Dann tust du mal die zwei Zahlen gegenüberstellen und schaust, wo du jetzt Geld gespart hast. In Wirklichkeit hast du Geld verloren.
Wenn du es selber machst.
Ja, weil du hast deine Zeit investiert. Du hast Geld ausgegeben. Nicht gerade von deinem Bankkonto, aber in der Zeit hättest du ja arbeiten können und Geld verdienen. Also ist es Geld, das auf deinem Konto fehlt, weil du deine Zeit irgendwo anders investiert hast. Mhm. Also gratis ist nichts. Du zahlst immer. Auf dem einen Weg oder auf dem anderen. Das musst du halt dann selber ein bisschen herausfinden, was für dich funktioniert und was nicht.
Aber du hast ganz klar den Weg gegangen, mit wirklich deiner Zeit den Wert geben und alles, wo günstiger war, abgeben.
Definitiv, weil nichts, weißt, bis du etwas gelernt hast, dass du es selber kannst ausführen kannst und das noch zuverlässig, Das kannst du schon unbezahlbar. So viel Zeit hast du gar nicht. Das kannst du niemals zahlen. Dann machst du es schlecht und der, der nachher kommt, muss sogar noch mehr machen, weil du es zuerst schlecht gemacht hast. Oder? Ich glaube, dort entstehen so viel. Ich meine, nur schon beim Malen. Wir haben schon so viele Wohnungen oder Zimmer. Wie soll ich sagen? Sind wir gekommen und der Eigentümer hat vorher versucht, selber zu streichen. Der Aufwand ist viel höher jetzt, weil er hat halt alles schon kaputt gemacht mit falschem Know-how. Und du musst jetzt zum Beispiel alles zuerst mal oben runterschleifen, musst alles putzen, musst alles wieder, es hättest vielleicht 5 Stunden gehabt, aber weil er es schon mal selber probiert hat, hast du jetzt 10 Stunden. Das heisst, er zahlt nicht nur seine Zeit, die er investiert hat, und sein Material, das er gekauft hat, sondern er zahlt jetzt sogar das Doppelte für mich, weil ich zuerst noch muss seine Fehler ausbügeln und erst dann richtig kann anfangen zu arbeiten. Und das sind wirklich Punkte, die viele Leute unterschätzen. Wenn du das Know-how nicht hast, was machst du dann dort?
Einfach abgeben. Hey, brutal spannend gewesen. Wir sind schon bei einer Stunde. Ich habe mir da Notizen gemacht. Für mich, also extrem viel drin gewesen. Und ich werde dich definitiv in einem Jahr wieder für ein Update anhauen. Merci viel mal. Hast du dir nochmal Zeit genommen für mich, wieder Zeit genommen für mich und all dein Wissen und deine Erfahrungen von den letzten Jahren geteilt. Viel Erfolg mit allem, was du machst, und natürlich auch viel Erfolg und Glück und Spass in der Family. Ich kenne dich, ich bin im Moment 3 Monate voraus mit meinem Kleinen, der ein bisschen älter ist. Von dem her auch dort viel Schlaf und viel ruhige Nächte.
Dir auch, Nico. Danke vielmals. Bis bald. Mach's gut.
Danke, bist du da gewesen. Ciao, ciao.
Tschüss, ciao, ciao.
Das war es auch schon gewesen mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite www.mach-deis-ding.ch wirst gehen und dich dort in meinen Newsletter einträgst. Damit kann ich dich über neue Folgen und Themen, die dir helfen, dein eigenes Ding zu starten, informieren. Nochmal danke vielmals fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge vom Mach Dein Ding Podcast. In diesem Sinne, alles Gute und bis dann, dein Nico.